Ja, wir machen heute einen kleinen Exkurs über die Gnade Gottes. Das heißt, es geht nicht beim ersten Petrusbrief weiter. Über die Gnade Gottes kann man natürlich sehr viel sagen, wenn wir dazu die Bibel betrachten. Deswegen werden heute einfach einige Themen, werde ich einfach einige Themen anschneiden. Erstmal zu Beginn, die Gnade Gottes, warum ist sie so wichtig in der Zeit, in der wir leben? Oder anders, ich frage mal anders, ist die Gnade Gottes heute wichtiger als zur Zeit des Gesetzes? Wenn wir das Gesetz betrachten, wenn wir das Alte Testament betrachten, dann können wir durchaus sagen, auch im Alten Testament ist immer wieder von der Gnade Gottes die Rede. Und es ist davon die Rede, wie wichtig die Gnade Gottes ist. Und wenn wir uns fragen, im Alten Testament, wie wurde man da gerettet? War das aus Werken oder war das auch aufgrund von der Gnade Gottes? Manchmal wird die Unterscheidung gemacht, Altes Testament, das ist Gesetz, das sind die Werke, Neues Testament, das ist die Gnade. Aber wenn wir Abraham betrachten, wo gesagt wird, dass ihm der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde, dann sehen wir auch im Alten Testament war die Errettung durch Glauben und demnach auch durch Gnade. Deswegen ist in den Psalmen ja immer wieder von der Gnade Gottes die Rede, wie groß die Gnade ist, wie die Gnade Gottes gepriesen wird, weil auch die alttestamentlichen Gläubigen sich dessen bewusst waren, dass sie alles der Gnade Gottes zu verdanken haben. Grund dafür ist natürlich, dass der Mensch im Alten Testament genauso verdorben war, wie er heute ist. Nach dem Sündenfall fiel der Mensch, fiel Adam, fiel die ganze Menschheit und seitdem sind alle verdorben. Die praktische Bosheit natürlich, die variiert. Nicht jeder Mensch ist so böse, wie er sein könnte. Und nicht jeder Mensch ist gleich böse wie der andere. Das Potenzial, das ist aber durchaus vorhanden. Und es gibt andere Faktoren, die dazu führen, dass das Böse zurückgehalten wird. Ein wichtiger Grund ist zum Beispiel, dass es Regierungen gibt, dass es Staaten gibt, dass es Ordnungen gibt, die dafür sorgen, dass das Böse eingegrenzt wird. Wenn es das nicht gäbe, wenn es Anarchie gäbe, dann wäre die Bosheit auch im praktischen Sinne sehr schnell, sehr groß. Die Verdorbenheit des Menschen bleibt davon unberührt. Der Mensch ist verdorben, er ist böse und in anderen Umständen, in anderen Situationen könnte sich eben diese Bosheit noch viel mehr entfalten. Und so sehen wir zum Beispiel auch im Alten Testament immer wieder eine Geschichte mit gewissen Erweckungen, die es immer wieder gab, und dann kam wieder der Niedergang. Wir sehen, dass dann wieder Gerichte Gottes nötig waren, weil die praktische Bosheit so groß geworden war. Ja, die Generation zu der Sintflut, das war eine Generation, die war so verdorben, so böse, so schlimm, dass Gott gesagt hat, ich rotte sie aus. Bei Sodom und Gomorra war es genauso. Gott hat gesagt, ich rotte sie aus. Dadurch sehen wir aber auch, nicht alle Generationen waren immer so schlimm, dass Gott immer gesagt hat, ich rotte sie aus. Das hatte er nicht. Beim Land Kanaan hat Gott gesagt, das Maß der Bosheit der Einwohner des Landes ist noch nicht voll. Deswegen durfte das Volk Israel dieses Land noch nicht erobern. Hier sehen wir, die Bosheit war noch nicht in der Praxis so fortgeschritten, dass Gott gesagt hat, und jetzt müssen sie sterben. Sondern er hat sie noch am Leben gelassen. Und so ist es auch heute. Menschen werden durch Gnade letztendlich am Leben gelassen, bis das Maß voll ist, bis Gott sagt, bis hierhin und nicht weiter. Auch wir wissen, die Menschheit geht dem Gericht entgegen und es ist Gnade, dass das Gericht noch nicht gekommen ist. Die Tatsache, dass die praktische Bosheit nicht das Maß erreicht hat, die sie erreichen könnte, bedeutet aber nicht, dass die Menschen das Gericht nicht verdient hätten. In der Ewigkeit wird sich das zeigen. Da werden alle Menschen erscheinen müssen vor Gott und jeder, der nicht errettet wird, errettet ist, der wird verdammt werden, weil er das Gericht verdient hat. Das heißt, jeder Mensch, auch der Gutmensch sozusagen, ja, der so lebt und sagt, ich scheue Recht, ich tue Recht und scheue niemand. Ich scheue Recht passt auch sehr gut auf viele Menschen. Auch der hat das Gericht verdient. Also das dürfen wir nicht verwechseln. Wir haben diese Sündhaftigkeit, die einfach da ist bei Menschen. Und wir haben aber oft ein Zurückhalten der praktischen Bosheit aufgrund von der Gnade Gottes. Ja, wir können froh sein, dass wir rausgehen können, dass wir über die Straße gehen können, ohne fürchten zu müssen, angegriffen und umgebracht zu werden. Ja, in manchen Ländern ist das nicht selbstverständlich. Da kann man abends nicht mehr rausgehen, in manchen Orten kann man tagsüber nicht rausgehen. Da muss man gucken, dass man so wenig wie möglich von anderen bemerkt und gesehen wird, um irgendwie durchzukommen. Und deswegen dürfen wir auch hier schon die Gnade Gottes preisen, dürfen Gott loben aufgrund von seiner Gnade, wenn wir in einem Umfeld leben dürfen, wo die praktische Bosheit nicht größer ist, als sie ohnehin schon ist. Nun, was sagt das Neue Testament über die Gnade? Es soll eher um das Neue Testament heute gehen. Im Vergleich zum Gesetz wird natürlich Jesus Christus erwähnt. Und zwar, wir lesen in Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch aufgrund von der Gnade Gottes, aufgrund von seiner Gnade kam Jesus Christus in diese Welt. Er wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, wir nicht, sondern hier erwähnt Johannes sich selbst und andere, die seine Herrlichkeit sehen durften, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Im geistigen Sinne sehen wir natürlich schon seine Herrlichkeit, nämlich indem Gott durch seinen Heiligen Geist wirkt an unseren Herzen und uns verändert. Das, was Johannes hier aber erwähnt, das beziehen viele Ausleger auf die Verklärung des Herrn Jesus, wo sie wirklich bildlich seine Herrlichkeit sehen durften. Eine Herrlichkeit, die noch kommen wird, die kommen wird, wenn er offenbar wird. Es ist die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und diese Gnade und diese Wahrheit, die ist durch Jesus Christus gegeben worden. Wir lesen weiter ab Vers 15. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Hier sehen wir diesen Bezug zum Gesetz. Und wenn man das so liest, entsteht erstmal der Eindruck, naja, das Gesetz ist das Gesetz und jetzt ist die Gnade. Und da hat mal ein Jude zu mir gesagt, der mich ein Neues Testament geschenkt hat, und der hat angefangen, das zu lesen, beziehungsweise ein Johannesevangelium, der hat das gelesen und hat gesagt, das kann ja gar nicht sein. Ja, das stimmt ja einfach nicht. Gnade ist auch durch Mose gekommen. Warum diese Unterscheidung? Und warum ist diese Unterscheidung trotzdem richtig? Wenn wir das Gesetz betrachten, dann gab es durchaus Gnade. Ich hatte erwähnt, die Errettung, das war Gnade. Aber das Gesetz war letztendlich ein Konstrukt von ganz vielen Regeln, die dem Volk Israel gegeben worden sind. Und Gott hat klar gesagt, wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr durch sie leben. Es war also die Einhaltung des Gesetzes war die Bedingung dafür, dass das Volk Israel leben konnte und gut leben konnte. Wir wissen, das Volk Israel hat das Gesetz nicht eingehalten. Sie konnten es nicht einhalten. Und wir wissen auch, warum das so war. Durch das Gesetz sollte illustriert werden, dass sie einen Erlöser brauchen. Das Gesetz ging auch einher mit den Opfern. Für Übertretungen mussten immer wieder Opfer gegeben, die aber die Sünde letztendlich nicht wegschaffen konnten, sondern sie nur bedeckt haben. Und so war der Zustand unter dem Gesetz ein unvollkommener. Es war ein Zustand der ständigen Erwartung, dass noch etwas anderes kommen würde, beziehungsweise dass jemand anderes kommen würde, nämlich der Erlöser, der diesen Zustand beenden würde. Die ganze Geschichte Israels, haben wir ja auch vom Felix neulich gehört in der Predigt, ist eine Illustration dafür, dass der Mensch scheitert. Dass der Mensch das, was Gott verlangt, nicht erfüllen kann. Und das ist das Gesetz. Und die unter dem Gesetz, sie mussten dazu gebracht werden, durch das Gesetz beständig zu stöhnen und sich zu sehnen, dass endlich der Erlöser kommt. Jemand, der wirklich danach gestrebt hat, Gott wohlzugefallen unter dem Gesetz, dem war das bewusst, dem war das klar, dieser Zustand ist nicht der Zustand, den Gott geplant hat. Gott hat etwas anderes vor. Er hat vor, den Messias zu offenbaren und durch den Messias diese ganzen Probleme, die unter dem Gesetz bestehen, zu lösen, beziehungsweise die Menschen zu erlösen. Und zwar mit einer vollkommeneren Erlösung, wie die, die im Alten Testament angeboten wurde. Das Alte Testament war also eine Art Wartezustand, ein Zustand, der letztendlich die Sehnsucht und die Notwendigkeit des Messias ganz klar verdeutlichen sollte. Deswegen ist durch Mose das Gesetz geworden, das ist sehr wohl richtig. Die Tatsache, dass es Gnade gab, heißt nicht, dass wir diese große Unterscheidung haben. Gesetz auf der einen Seite und Gnade auf der anderen Seite. Die Gnade kam dann durch Jesus Christus. Er kam, er selbst war voller Gnade und Wahrheit, er hat die Wahrheit verkündigt, er hat in Gnade gehandelt und kam, er wurde Fleisch, er wurde Mensch, eben als der Erlöser. Wir bleiben im Johannesevangelium und schauen Johannes 4 an. Da lesen wir von dieser Begebenheit mit der Frau am Brunnen, am Jakobsbrunnen. Und Jesus sagt zu ihr in Vers 10, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und wir wissen, wie diese Begebenheit weitergeht. Letztendlich erkennt sie ihn als den Messias und auch viele, viele mehr. Sie erkennen, dass seine Worte wirklich voller Gnade und Wahrheit sind. Und möglicherweise, wenn wir wissen ja in der Apostelgeschichte, dass dort auch viele Samariter in Apostelgeschichte 8 zum wahren Glauben an Jesus Christus, an das Evangelium kamen, möglicherweise waren einige von denen, die jetzt hier dabei waren, auch dort dabei. Und wir werden sie somit in der Ewigkeit sehen. Dann 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das ist die Gnade. Die Gnade ist, der Herr Jesus Christus wurde arm. Und was ist damit gemeint, dass er arm wurde? Es ist wieder eine Anspielung darauf, dass er Mensch wurde, dass er Fleisch wurde, dass er von der Herrlichkeit kam, die Herrlichkeit beim Vater verließ, dass er in diese Welt kam, in diese dunkle Welt und Mensch wurde, wahrer Mensch, ausgenommen der Sünde. Er wurde arm um unsertwillen. Und wozu? Damit wir durch seine Armut reich würden. Wie funktioniert das, dass wir reich werden? Durch seine Armut. Hier müssen wir auf das Evangelium natürlich zu sprechen kommen, denn er kam zu einem bestimmten Zweck. Er kam in diese Welt, um eben wirklich diese Erlösung zu bringen. Und diese Erlösung, die wird natürlich im Evangelium beschrieben. Wir schlagen dazu Römer 3, Vers 23 auf und folgende. Da haben wir erstmal diese Grundaussage, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wegen der Verdorbenheit des Menschen, die ich schon erwähnt habe, wegen dieser Verdorbenheit ist der Mensch ein Sünder. Alle sind Sünder, ohne Ausnahme, wie es hier steht. Und alle sündigen auch in der Praxis. Es ist nicht so, dass der Mensch verdorben von Anfang an ist. Das ist natürlich richtig, dass es so ist, aber es ist nicht nur so, sondern zusätzlich zu dieser innewohnenden Sünde sündigt er tagtäglich. Das heißt, jeder Mensch hat auch persönliche Schuld. Kein Mensch kann sagen, das ist ja völlig ungerecht, ich habe die Erbsünde, ich komme in diesem Zustand in diese Welt und jetzt soll ich verurteilt werden, jetzt verfehle ich das Ziel. Jeder Mensch hat auch persönliche Schuld. Jeder Mensch versündigt sich tagtäglich und er verfehlt, wie es hier heißt, er verfehlt das Ziel, er verfehlt die Herrlichkeit, die er vor Gott haben sollte. Gott kann in seiner Heiligkeit nur die höchsten Ansprüche stellen. Man könnte jetzt ja auch sagen, ja, also Gott weiß doch, dass alle Sünder sind. Warum setzt er die Maßstäbe nicht ein bisschen tiefer an? Warum fordert er einfach nicht so ein paar Aufgaben, die der Mensch auch erfüllen kann? Im Paradies war es doch auch relativ einfach. Sie mussten nur von der verbotenen Frucht ablassen, beziehungsweise davon nicht essen. Das war ja relativ leicht. Warum gibt Gott nicht einfach auch dem gefallenen Menschen ein Gebot, das sehr leicht einzuhalten ist? Und aufgrund dessen werden die Menschen dann verurteilt oder eben nicht verurteilt. Und das liegt eben an der Heiligkeit Gottes. Gott ist ein heiliger Gott. Heilig heißt vollkommen, heilig heißt perfekt unter anderem. Wir wissen, es hat noch andere Bedeutungen. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist abgesondert von der Sünde. Gott ist kein Sünder, Gott ist nicht sündig und aufgrund von seiner Heiligkeit wird er das Höchste fordern. Fordert er das Höchste. Und wir müssen uns auch vor Augen halten, die Menschheit ist entfremdet von Gott, sie ist entfernt von Gott, sie hat Gott verlassen und die Menschen leben so zu ihrer Ehre, versuchen das Maximale für sich selbst rauszuholen und sie fragen nicht nach Gott. Das ist ja auch ein großer Vorwurf und ein Vorwurf, der zu Recht gemacht wird von Gott und von der Bibel, dass die Menschen nicht nach Gott fragen. Paulus sagt, keiner fragt nach Gott. Es ist also nicht nur so, dass die Menschheit für sich lebt, sondern sie leben für sich und gleichzeitig interessieren sie sich nicht für Gott. Es ist auch nicht so, dass die Menschheit sagt, ja, eigentlich interessieren wir uns für ihn und fragen nach ihm, aber die Gebote sind zu viele. Ja, es würde ein Gebot ausreichen, um zu beweisen, dass die Menschheit böse ist. Ein Gebot, das verlockend ist, so wie es der Baum war im Paradies und die Menschen würden es übertreten, jeder Einzelne. So wie Adam es übertreten hat, würde auch jeder einzelne Mensch handeln. Denn genau dieses Verbotene, das ist das, was den Menschen lockt, das ist das, was ihn interessiert. Das war bei Adam noch nicht so, aber das ist beim gefallenen Menschen so. Gib ihm ein Verbot und genau danach wird er streben. Ohne das Verbot hätte es ihn vielleicht gar nicht interessiert. Was soll der Baum da? Da wächst irgendwo ein Baum mit ein paar Früchten. Was interessiert mich dieser Baum? Aber jetzt sag ihm, es ist streng verboten, aufs Äußerste verboten, von diesem Baum zu essen. Und schon wird der Baum attraktiv. Schon überlegt man sich, wie kann ich dahin? Kann ich vielleicht unbemerkt zu dem Baum, unbemerkt eine kleine Frucht klauen? Vielleicht pflücke ich sie gar nicht, vielleicht beiße ich sie einfach nur an. Ja, vielleicht merkt das niemand, die Frucht wächst wieder weiter und alles ist so, wie es war. Sehr raffiniert würden sich die Menschen dann Pläne schmieden und ausdenken, um irgendwie an diesen Baum zu kommen. Und so sehen wir, sie verfehlen die Herrlichkeit. Das Leben ist ein Leben in Egoismus, ein Leben für sich selbst, für die eigene Ehre, ein Leben, in dem der Mensch friedlich nach dieser eigenen Ehre strebt und nicht nach der Ehre Gottes. Und weil das so ist, weil die Situation so auswegslos ist, hat Gott seinen Erlöser geschickt. Es hätte anders sein können. Er hätte sagen können, gut, ihr Menschen wollt mich nicht, also tragt die Konsequenzen bis zum bitteren Ende, nämlich bis zur Verdammnis. Gott war überhaupt nicht verpflichtet, einen Erlöser zu schicken. Manchmal wird ja dieser Vorwurf gemacht, wenn man von der Gnade Gottes spricht, von der Auserwählung von all diesen Wahrheiten, dann wird gesagt, das ist ja ungerecht, dass einige wenige gerettet werden und der Rest wird nicht gerettet. Die Frage ist, wäre es gerecht oder ungerecht, wenn niemand gerettet würde? Das wäre gerecht. Gerechtigkeit fordert die Bestrafung des Sünders. Das ist Gerechtigkeit. Es wäre also gerecht, wenn alle Menschen, die seit Adam gelebt haben, bis heute und bis in die Zukunft, wenn alle Menschen verurteilt werden würden. Das wäre gerecht. Das wäre das Normale eigentlich. Das Normale ist, dass Sünde bestraft wird, dass Sünde zu Verurteilung führt, dass Sünde geahndet wird und dass Sünde nicht einfach so stehen gelassen werden kann. Und somit fordert die Heiligkeit unseres Gottes, die Heiligkeit und Gerechtigkeit fordert genau das, dass der Mensch bestraft wird. Das wäre also vollkommen gerecht. Das heißt es hier in Vers 24, deswegen, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Genau deswegen ist es ohne Verdienst. Warum? Verdienen kann man es sich nicht. Dieser böse Mensch, er hat nichts vorzuweisen, was Gott gefällt. Wenn jeder von uns sich vornehmen würde, von nun an in Heiligkeit und Gerechtigkeit zu leben, lassen wir mal das vergangene Leben so sein, wie es war. Aber angenommen, ein Mensch nimmt sich vor, von heute an nicht mehr zu sündigen, nach Gott zu streben, nach seiner Liebe zu trachten, den anderen, den Nächsten zu lieben wie sich selbst und nicht mehr zu sündigen, um sich einen Verdienst vor Gott zu erarbeiten. Dann müsste das scheitern, dann müsste das misslingen. Es geht einfach nicht. Und weil es nicht geht, gehen wir entweder verloren oder es wird uns geschenkt. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Verdienen können wir es uns nicht. Also gibt es nur die Möglichkeit, die Strafe zu ertragen, die wir verdient hätten. Oder es gibt die zweite Möglichkeit, dass Gott einen Weg schafft, einen Weg, durch den es möglich ist, dass wir doch gerettet werden können, obwohl es eigentlich unmöglich wäre. Und genau das hat er getan. Er hat eine Möglichkeit geschafft, dass Menschen ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Und diese Möglichkeit ist durch seine Gnade. Durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist ein Geschenk. Er hat beschlossen, vor aller Zeit dieses Geschenk bereitzustellen. Und das hat er getan durch Christus Jesus. Das wird jetzt in Vers 25 weiter erklärt, wo es heißt, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Wörtlich heißt es, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt durch den Glauben an sein Blut. Also wenn hier was in eckiger Klammer steht, bei manchen steht es vielleicht auch nicht, dann heißt das, das wurde als Erklärung hinzugefügt. Der Herr Jesus Christus ist das Sühnopfer. das Sühnopfer, das die Sünde tatsächlich wegnehmen kann. Und dieses Sühnopfer kommt durch den Glauben an sein Blut. In den Genuss dieses Sühnopfers kommen wir durch den Glauben an sein Blut. Und was ist damit gemeint? Glaube an sein Blut. Wenn vom Blut Christi die Rede ist, dann wird das oft verwendet, um auf sein Erlösungswerk hinzuweisen. Also es geht dann nicht nur um das Blut, das er vergossen hat, sondern auch um seinen Tod. Also um Leiden und Sterben des Herrn Jesus Christus. Jemand, der spitzfindig ist, der könnte sagen, es reicht aus, an sein Leiden zu glauben, weil hier heißt er durch den Glauben an sein Blut. Aber wir wissen, dass durch Blutvergießen eben in vielen Fällen auch der Tod eintritt, dass Blutvergießen und Tod oft in Verbindung stehen. Und so ist es beim Erlösungswerk, der Jesus hat geblutet, er wurde vorher ausgepeitscht, er hat all das durchgemacht und er ist letztendlich gestorben. Und wenn von seinem Blut die Rede ist, dann ist das mit gemeint. Also er ist diesen grausamen Weg gegangen, diesen schweren Weg, den Weg des Leidens, um das Sühnopfer zu sein. Im Alten Testament gibt es ja auch Sühnopfer, nämlich die Tiere. Die Tiere, die wurden auch bei bestimmten Sünden, für bestimmte Sünden geopfert, haben aber, wie ich schon erwähnt habe, die Sünde nur zugedeckt und nicht wirklich weggeschafft. Wie werden die Sünden derer, die während der Zeit des Alten Testamentes gelebt haben, weggeschafft? Denn sie sind ja offensichtlich noch da. Auch durch das Erlösungswerk des Herrn Jesus. Das heißt, als er am Kreuz hing, hat er nicht nur die Sünden derer getragen, die zu diesem Zeitpunkt leben würden, von den Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt leben würden oder danach, sondern auch von den Gläubigen, die während der Zeit des Alten Testamentes gelebt haben. Das hat er gleich mitbezahlt. Warum? Weil sonst könnten die ganzen Heiligen des Alten Testaments auch nicht gerettet werden. Der einzige Weg des Heils ist das Sühnopfer des Herrn Jesus Christus. Und in Bezug auf die alttestamentlichen Heiligen musste diese Erlösung eben im Nachhinein sozusagen erwirkt werden durch das Sühnopfer des Herrn. Das heißt, der Herr Jesus hat wirklich ein vollkommenes Opfer vollbracht am Kreuz und hat so praktisch auch für die alttestamentlichen Gläubigen mitgesorgt, um auch sie wirklich zu erlösen und in den Himmel zu bringen. Durch den Glauben an sein Blut, wir hier lesen, und die Frage ist, reicht das aus? Reicht das aus, einfach an sein Blut zu glauben? Ich hatte gesagt, das Blut steht für das gesamte Evangelium und das Evangelium beinhaltet das, was er getan hat, nämlich, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er gestorben ist, dass er begraben wurde und dass er auferweckt wurde. Warum ist die Auferweckung auch wichtig? Nehmen wir mal an, wir glauben nur, dass er gestorben ist. Das ist schon mal wichtig, das zu glauben, denn es gibt auch manche, die glauben das nicht. Aber wenn wir glauben, er ist gestorben, aber nicht auferweckt worden, dann bedeutet das im Umkehrschluss, Gott hat sein Opfer nicht angenommen. Und die Auferweckung war ja ein Beweis dafür, dass Gott dieses Opfer angenommen hat. Es würde zusätzlich heißen, dass er ein Lügner ist. Warum? Weil er hat gesagt, er wird auferstehen am dritten Tag. All das kommt hier dazu und somit gehört zum Evangelium sein Leiden für unsere Schuld und seine Rückkehr zum Leben am dritten Tag. Er hat den Tod besiegt, der Tod konnte ihn nicht festhalten. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, jemand sagt, ich glaube diese drei Punkte, er ist gestorben, begraben, auferweckt. Also bin ich errettet. Natürlich gehört zum Evangelium das dazu, was ich gesagt habe. Nämlich, dass man ein Sünder ist, dass man sich selbst nicht helfen kann, dass man hilflos ist, dass man auf die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes angewiesen ist. Es kann sein, jemand sagt, ich glaube das ganze Evangelium, aber dass ich ein Sünder bin, da habe ich ein bisschen Probleme. Dass ich vielleicht ein paar Verfehlungen habe, ja, und da kommt ja das Erlösungswerk mir zugute für diese Verfehlungen, aber dass ich ein schlimmer Sünder bin, da habe ich Probleme, das anzunehmen. Also da kenne ich viel Schlimmere. Da muss man sich das vor Augen führen, wo stände man, wenn man unter ganz anderen Umständen gelebt hätte, groß geworden wäre, Wie würde man sich verhalten, wenn man jetzt in Not kommt, wenn man Hunger hat, wenn man sehen muss, wie die Kinder hungern? Zu was wäre man fähig? Und so sehen wir, wir sind im praktischen Wandel auch ganz auf die Gnade Gottes angewiesen. Und dazu kommt noch, dass je mehr wir Gott erkennen, je mehr wir seine Heiligkeit erkennen, seine Größe erkennen, seine Güte erkennen, seine Barmherzigkeit erkennen, desto mehr erkennen wir auch als Gläubige unsere Sündhaftigkeit. Und desto größer erscheint uns unsere Verderbtheit, die ja vom Fleisch her immer noch da ist, unsere Verderbtheit, unser Verhalten Gott gegenüber. Das ist das Zeugnis von vielen Gläubigen, die sehr gebraucht worden sind von Evangelisten. Man sehe nur zum Beispiel George Whitfield, wie er desto länger er lebte, desto mehr erkannte, welch großer Sünder er ist. Wie in diese Sündhaftigkeit, die noch da war, nämlich dieser Kampf des Geistes gegen das Fleisch, wie ihn das immer wieder geplagt hat und ihm klar war, dass alles Gnade ist. Und dass auch selbst im Zustand als Gläubiger, wie er da litt unter dieser Sündhaftigkeit. Das heißt natürlich nicht, dass es keine Heiligung gibt. Doch, es gibt Heiligung. Es soll auch Heiligung geben. Jeder Gläubige befindet sich im Prozess der Heiligung. Aber desto mehr wir da fortschreiten, desto mehr wird uns auch klar werden, wie trügerisch unser Herz doch ist. Und wie nötig wir tagtäglich die Gnade Gottes haben, um nicht auf dieses trügerische Herz reinzufallen und uns zur Sünde hinziehen zu lassen. Wir haben diesen Kampf und hier ist es wichtig zu glauben, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, dass wir mit ihm gestorben sind, diese Wahrheit auch anzunehmen und dass der Jesus auch am Kreuz die Macht der Sünde gebrochen hat. Das ist wichtig, um im Praktischen auch Sieg zu haben und weiterzukommen. Also wir haben auf der einen Seite das Erlösungswerk, das wir brauchen, um Vergebung zu bekommen, um frei zu werden von aller Schuld und Sünde. Und wenn wir uns darauf stützen, uns darauf verlassen, dass das, was der Jesus getan hat, ausreicht, dann dürfen wir wissen, dass wir errettet sind. Natürlich inklusive dem, was ich gesagt habe, dass wir wissen, wir sind darauf angewiesen. Wir brauchen diese Barmherzigkeit. Ohne die Barmherzigkeit können wir nicht gerettet werden. Wir können uns nicht selbst retten. Das heißt, es gibt nichts in uns, durch das wir uns unser Heil vor Gott verdienen können. Gar nichts. Wir sind von Natur aus auf das Böse zugewandt. Wir sind auf das Böse gerichtet und auf uns selbst gerichtet und nicht auf Gott gerichtet. Das heißt, von uns aus können wir nicht anfangen, einen Verdienst vor Gott zu erwerben. Von uns aus können wir nicht anfangen zu sagen, ich verbessere mich jetzt selbst. Auch nicht, wenn wir das kombinieren mit dem Evangelium, dass wir sagen, ja, auf der einen Seite gebe ich mir sehr viel Mühe, auf der anderen Seite nehme ich auch das Evangelium in Anspruch. All dieses Mühegeben bringt nichts. Das Mühegeben, wenn es dazu dient, Gott zu gefallen, ist nutzlos. Natürlich sagt uns die Bibel, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wir sollen suchen, wir sollen anklopfen, wenn wir keine Gewissheit des ewigen Lebens haben. Das sollen wir tun, aber auch da sind wir auf die Gnade Gottes angewiesen. Das heißt, in einer bestimmten Situation können wir den Herrn einfach nur anflehen und ihn bitten, dass wir sein Evangelium wirklich erkennen dürfen und darauf vertrauen dürfen. Aber da sollten wir nicht stehen bleiben. Wir sollten dann zum Evangelium gehen, zur Bibel gehen und verstehen, was das Evangelium ist und dann auf dieses Evangelium vertrauen. Vertrauen, dass wir selbst nichts tun können, aber auch wirklich gar nichts, um Gott wohlzugefallen. Dass wir nichts tun können, um uns zu retten. Was sollen wir also tun? Wir sollen uns darauf verlassen, auf das, was für uns geschehen ist. Der Jesus hat es vor 2000 Jahren für uns schon erledigt. Er hat alles ans Kreuz gebracht. Er hat unser Verfehlen ans Kreuz gebracht. Er hat unseren Mangel an Respekt und Ehrfurcht und Furcht Gott gegenüber ans Kreuz gebracht. Er hat unseren Unglauben ans Kreuz gebracht. Er hat all das für uns getan. Und somit bleibt uns nur, uns darauf zu verlassen, darauf zu vertrauen, von Herzen darauf zu vertrauen, dass das ausreicht. Und das ist genau das, was wir heute Morgen schon gelesen haben in Bezug auf Abraham. In Vers 18 heißt es, er hat da, Kapitel 4, Römer 4, Vers 18, Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Wenn wir in unser Herz schauen, dann müssen wir zu dem Schluss kommen, da ist nichts zu hoffen. Dann sind wir in der Situation Abrahams. Auf Abraham bezog es natürlich sich auf den Same, aber Paulus wendet ja diese Situation auf uns an. Schauen wir in uns, dann müssen wir zum Schluss kommen, da ist nichts zu hoffen. Und wenn wir dahin, zu diesem Schluss nicht kommen, dann müssen wir erstmal Gott anflehen und ihn bitten, dass er uns zeigt, wie böse und wie verdorben wir wirklich sind. Dass wir wirklich an den Punkt kommen und sagen, da ist nichts zu hoffen. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht und so weiter. Hier geht es jetzt um den Leib. Aber das Wichtige ist, er wurde nicht schwach im Glauben. Wer die Pilgerreise kennt, der weiß, wie das bei dem Christian war oder Christ, je nachdem, wie es übersetzt wird, der durch den Sumpf der Sünde gehen muss, was ein Bild dafür ist, dass er seine Sündhaftigkeit erkannt hat. Und dann kommt er an das Tor und dann klopft er an das Tor und es wird ihm nicht aufgemacht. Aber er will ja rein, er will durch die enge Pforte gehen. Und dann klopft er wieder und es wird wieder nicht aufgemacht. Und er klopft so lange, er hört nicht auf zu klopfen, bis letztendlich ihm aufgemacht wird und er auch eingelassen wird. Das ist ein Bild, das diese Aussage von Jesus illustrieren soll. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Er wurde nicht schwach im Glauben. Das heißt, wenn jemand gerettet werden will, er weiß seinen verlorenen Zustand, er weiß, es gibt nichts zu hoffen, dann soll er klopfen so lange, bis er gerettet ist, bis er Gewissheit des Heils hat. Da braucht man nicht schwach werden. Warum braucht man nicht schwach werden? Weil der Herr hat es ja verheißen, er hat versprochen, dass er niemand von sich stößt, der zu ihm kommt. Und dass er, wenn wir auf das Evangelium vertrauen, auch gerettet werden. Und so können wir uns berufen auf das Wort, können uns stützen darauf, Herr, du hast es versprochen. Du hast es versprochen, dass wenn es auch keine Hoffnung gibt, wenn auch mein Herz so böse, so verdorben ist, hast du versprochen, wenn wir auf dein Evangelium vertrauen, dann wirst du auftun, dann wirst du erretten. Und so war das bei Abraham. Er wurde nicht schwach, sondern er vertraute auf die Verheißung. Vers 20, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Er war völlig überzeugt, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Und so können wir überzeugt sein, dass er auf Grundlage vom Evangelium uns retten kann. Er kann es, also an ihm liegt es nicht, er kann es. Und deswegen dürfen wir uns darauf stützen, dass er es auch tun wird. Deswegen sagt Paulus in Vers 23, es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unsertwillen, den es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Hier sehen wir diese Anwendung der Situation Abrahams auf uns. Uns wird es angerechnet, das ist eine Verheißung, es wird uns angerechnet, wenn wir an den Herrn Jesus glauben, der aus den Toten auferweckt worden ist, an sein Evangelium eben. Und das ist ein Versprechen. Das dürfen wir glauben, das dürfen wir annehmen, weil wir Gott nicht zum Lügner machen wollen. So drückt sich Johannes aus dem ersten Johannesbrief. Wir dürfen dieses Zeugnis annehmen, denn Gott kann retten, er wird retten auf Grundlage des Evangeliums. Nun, jetzt werden die meisten sagen, ist ja alles bekannt, ist ja alles schön und gut. Aber es geht ja genau hier an diesem Punkt weiter. Wie sieht denn unser praktischer Wandel aus? Paulus bemängelt zum Beispiel in Bezug auf die Galater, ihr habt im Geist angefangen, im Glauben angefangen und wollt es jetzt im Fleisch vollenden. In unserem praktischen Wandel müssen wir uns immer wieder auf diese Wahrheiten stützen, auf die Verheißung Gottes stützen, um Frucht zu bringen für ihn. Denn auch die Frucht, die wir für ihn bringen, ist Gnade. Und somit ist das Thema Gnade Gottes umfasst das, nicht nur der Errettung, es umfasst auch die Frucht. Es umfasst unsere ganz praktische Nachfolge. Timotheus wird aufgefordert, sich ganz auf die Gnade Gottes zu stützen. Stark zu werden in der Gnade ist immer wieder ein Thema, das wir in der Bibel haben. Und oft kann es Gläubigen so ergehen oder geht es Gläubigen so, dass sie in ihrem ganz praktischen Wandel, in der ganz praktischen Nachfolge nicht aus der Gnade heraus leben, sondern letztendlich versuchen, das Ganze aus dem Fleisch zu tun und zu vollbringen. Und hier kommen wir jetzt wieder auf Römer 6 zu sprechen, wo diese Wahrheit uns aufgezeigt wird. Römer 6, eigentlich ab Vers 1, aber ich lese jetzt nur ab Vers 5. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen, denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Also hier sehen wir, dass wir mitgekreuzigt sind, dass wir eins gemacht, dass wir ihm gleich geworden sind in seinem Tod. In Zukunft werden wir in der Auferstehung ihm gleich sein. Aber jetzt ist es wichtig zu wissen, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Und das liegt daran, dass er am Kreuz nicht einfach nur das Sündenproblem der vergangenen Sünden gelöst hat, sondern, wie gesagt, auch die Macht der Sünde gebrochen hat. Wenn wir uns darauf stützen, darauf verlassen, wie Abraham, da wo nichts zu hoffen ist, auch der Gläubige wird immer wieder, wenn er mal sich selbst anschaut, mal so überlegt oder gemerkt hat, er hat wieder gesündigt, dann wird er sehen, in seinem Fleisch, da gibt es nach wie vor nichts zu hoffen. Da wohnt nichts Gutes im Fleisch. Jetzt rein vom Fleisch her gesehen. Deswegen muss er sich immer wieder bewusst werden, wir müssen uns bewusst werden, dass wir mit ihm gekreuzigt sind, damit dieser Leib außer Wirksamkeit gesetzt sei, der Leib, aus dem nichts Gutes kommen kann. Wenn der außer Wirksamkeit gesetzt ist, dann kann einiges Gutes entstehen. Dann heißt es nicht, dass der Leib weg ist, sondern den Leib können wir dann Gott hinlegen, Gott hingeben als Schlachtopfer, um ihm zu dienen. Der Leib ist durchaus da und bewegt sich und tut und handelt, aber unsere Glieder sollen wir Gott hingeben als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Außer Wirksamkeit, um hier keine Missverständnisse zu sehen, bedeutet nicht, dass wir in einen Zustand der vollkommenen Heiligkeit gelangen. Ich habe das immer wieder gesagt und betont, möchte es aber hier auch nochmal sagen. Aber es heißt doch, dass wir uns stützen auf diese Wahrheiten, auf diese Verheißungen, dass wir das tun, was Paulus in Vers 11 sagt. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist auch Glauben. Wir glauben es, wir vertrauen darauf, dass wir tot sind für die Sünde und dass wir für Gott leben. Wir vertrauen darauf, dass er uns berufen hat, dass er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass er uns berufen hat mit heiligem Ruf, um ihm zu dienen und um Frucht zu bringen in dieser Welt, in dieser kurzen Zeit, in der wir hier sind. Er hat das getan. Und weil er das getan hat und weil er uns gerettet hat, dürfen wir wissen, er möchte auch zum Ziel kommen. Er möchte auch tatsächlich, dass wir Frucht bringen und dass wir so für Gott leben. Er hat diese Werke, die wir tun sollen, sogar schon vorbereitet. Nun kann es sein, wir beschäftigen uns mit diesen Dingen gar nicht so. Wir beschäftigen uns nicht mit Heiligung, mit der Tatsache, dass wir tot sind mit Christus und leben mehr unser eigenes Leben so vor uns hin. Aber genau das ist das, was Gott nicht möchte, was der Herr nicht möchte. Er möchte, dass wir danach streben, ihm zu gefallen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist dafür, dass wir uns selbst für tot halten. Wir sind tot für die Sünde und leben in Christus Jesus, leben wir für Gott. Das ist seine Gnade, darauf dürfen wir uns stützen. Und da müssen wir immer wieder ähnlich vorgehen, wie Abraham vorging, der dort glaubte, wo nichts zu hoffen war. So gehen wir vor, wenn wir gerettet werden wollen. Wir glauben, obwohl es nichts zu hoffen gibt, wir glauben, dass durch das Evangelium, dass wir gerettet werden, dass der Jesus alles Nötige getan hat. Und so glauben wir auch in Bezug auf die Frucht. Manchmal sagen wir, wenn wir unser Leben anschauen, da gibt es nichts zu hoffen. Ja, die letzten Jahre im Glauben waren nicht einige Jahre der Fruchtbarkeit, sondern eher hoffnungslos und so wird es weitergehen. Da müssen wir auch da glauben, wo es eigentlich nichts zu hoffen gibt, dass es anders wird, dass der Herr uns von nun an gebraucht, dass wir für Gott leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Damit möchte ich dann schließen für heute. Nochmal ganz kurz zusammenfassen. Die Gnade Gottes ist ein besonderes Thema des Neuen Testamentes. Wir haben sie auch schon im Alten Testament. Aber die Bibel sagt uns, durch Jesus Christus ist die Gnade Gottes auf ganz besondere Weise offenbar geworden. Durch Jesus Christus haben wir empfangen Gnade um Gnade. Durch Jesus Christus wurde uns die Erlösung zuteil. Und durch Jesus Christus werden wir befähigt, Sieg zu haben über die Sünde und werden wir befähigt, auf dieser Grundlage Gott zu dienen und Frucht zu bringen für die Ewigkeit.